Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles wird Strom, Energiewende jetzt. Und heute sprechen wir über ein ganz heikles Thema und das macht doch vielen Menschen echt Sorgen, und zwar das Thema Blackouts. Habt ihr ja wahrscheinlich schon im Titel und auf dem Thumbnail gesehen. Anfang Juli kam es ja in Teilen Spaniens zu einem echt massiven Stromausfall. Aber was ist dort jetzt eigentlich genau passiert? Und kann sowas auch bei uns in Deutschland passieren? Trotz Energiewende, wir sprechen heute mit einem absoluten Experten, der uns hoffentlich ein bisschen erhält, und zwar Professor Dr. Stefan Krauter, hi, dass du wieder da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Er ist Energietechniker, langjähriger Forscher im Bereich Photovoltaik und Energiesysteme. Ja, die Frage ist, oder die Fragen, die wir heute auf jeden Fall klären: Was war die Ursache des Blackouts? Welche Rolle spielen Batteriespeicher? Und sind denn wirklich erneuerbare Energien nun das Risiko oder eher Teil der Lösung? Bleibt dran, es wird spannend, und wir bedanken uns mal kurz bei unserem heutigen Unterstützer.
Und der Sponsor des heutigen Videos ist Ecoflow. Die haben mir den AC Pro zur Verfügung gestellt. Den Speicher fand ich interessant, weil man den einfach nur in die Steckdose stecken muss oder kann, ja, je nachdem, wie man sieht. Also man kann das Balkonkraftwerk sozusagen mit dem Schuko-Stecker direkt an den Speicher anschließen, oder man steckt den Speicher einfach in die Steckdose rein, und über solche kleinen Shellys hier können dann auch Verbraucher sozusagen erfasst werden, und der Speicher speist dann aus oder halt ein, wenn gerade zu viel oder zu wenig Strom im Netz ist. Und warum ich den gerne ausprobieren wollte für euch, ist auch noch ein Clou. Das ist nämlich hier dieser Smart Meter, der da auch von Shelly mit dabei kommt, dass man dynamische Stromtarife nutzen kann. Ich hier als Mieter habe im Grunde keine Möglichkeit, groß an der Energiewende teilzunehmen. Ich habe hier ein Balkonkraftwerk, vielleicht kommen da auch noch ein paar Solarmodule dazu und der Speicher kann da noch ein bisschen größer werden, oder noch ein Ultra oder einen Stream Pro, wo man direkt die Solarmodule mit anschließen kann, kommt noch dazu. Aber vor allen Dingen geht es für mich darum, rauszufinden, ob das für mich funktioniert. Gar nicht so sehr die wirtschaftliche Komponente, sondern einfach, wie das Ganze aufgebaut werden kann. Die sollen auch miteinander kommunizieren können. Zumindest ist das das Versprechen vom Hersteller. Und wie gut sie das machen, wie viel sie dann auch von dem Strom zur Verfügung stellen können und wie schnell sie dann auch die Waschmaschine oder einen Saugroboter mit Strom versorgen können oder alle anderen Verbraucher, die ihr im Haus habt, darum geht es bei mir. Einen tieferen Einblick gebe ich bei Instagram und TikTok dazu, und jetzt zurück zum Video.
So, lieber Stefan, ich grüße dich auch ganz herzlich. Schön, dass wir wieder hier zusammensitzen. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erklären, was denn da eigentlich in Spanien passiert ist und was der Auslöser des Blackouts war, wenn man dazu überhaupt schon was sagen kann.
Ja, das Ganze, wenn ich nicht der absolute Experte, da gibt es den Dr. Fette, der dann praktisch sein ganzes Leben da, seit 40 Jahren im Grunde, sich mit der Thematik extrem beschäftigt. Da haben wir auch ein paar Videos dazu gemacht, insgesamt sogar 5 Stück, insgesamt 8 Stunden brauchen die, und da geht man wirklich ganz, ganz ins Detail. Und da wird eher auf die systemische Ebene gegangen. Also was führt zu diesen Oszillationen? Das Ganze war schon ein paar Stunden vorher vorhersehbar, dass da sowas, wie gesagt, aufgeschwungen. Also war es nicht irgendwie eine spezielle Station da schuld, was da so oft so ein Umspannwerk schuld ist, das Ganze ausgelöst hat. Nee, das Ganze ist dann aufgeschwungen, weil halt tatsächlich so verschiedene Regelsysteme gegeneinander gearbeitet haben und dadurch diese, also eine relativ niederfrequente 0,1 Hertz Schwingung sich da verstärkt hatte und die dämpfenden Elemente auch gefehlt haben. Man kann dann natürlich aktiv dämpfen. Das wäre in Deutschland oft der Fall gewesen, dass das aufgenommen wird. Und durch die Nachbarnetze, in Deutschland ist er da sehr eng eingebunden mit den ganzen Nachbarländern. Und Spanien, das Einzige, wo die verbunden sind, ist mit einer relativ schwachen Verbindung nach Frankreich. Mhm. Dass es so eine schwache Verbindung hat, ist auch nicht nur Spanien schuld, sondern da ist Frankreich auch in die Verantwortung ein bisschen zu ziehen, weil die haben ein bisschen Angst davor, dass zu viel günstige erneuerbare Energien, also Wind- und Solarenergie aus Spanien in ihr Netz kommen, und haben das da ziemlich stark begrenzt, und was bei solchen Problemen sich dann eher negativ auswirkt, dass die Dämpfung da nicht mehr da ist. Jetzt von der Regierungsseite kamen jetzt ganz andere Erklärungen. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Die Regierung da in Spanien hat gewisse Interesse. Der Energieversorger hat Interesse, der Netzversorger hat Interesse. Und da wurde es halt immer ein bisschen anders gedreht, um da ein bisschen selber aus der Schuld zu kommen. Der eine sagt, das war extern. Der andere sagt dann, das waren die Operators da, die dann Fehler gemacht haben und so. Gut, da ist immer ein bisschen was dran so. Also es ist nicht ganz falsch alles so. Aber da ist jetzt da von der Seite, also ich heißt zwar immer, es gibt einen offiziellen Bericht, aber es gibt sogar mehrere offizielle Berichte da aus Spanien. Und das endgültige Wort immer noch nicht gesprochen.
Also das heißt, man weiß noch gar nicht ganz konkret, was es ist. Und du hast gerade dieses kleine Wort gesagt, Oszillation. Das hat der Vetter ganz toll erklärt, auch Andreas Schmitz in seinen Videos, was das eigentlich ist. Kannst du das vielleicht nochmal gerne für die Zuschauer und Zuhörer einmal kurz erklären? Also was ist das, was so eine Oszillation auslöst oder was ist das Problem dabei?
Gut, gerade diese Regelungstechnik findet ja nicht in der Elektrotechnik statt, sondern wenn man es ganz einfaches Bild macht, so auch beim menschlichen Körper, wir regeln ständig, wenn wir aufrecht stehen, sind es lauter kleine Regelmechanismen, man hat praktisch schon Gleichgewichtssinn und dann wird das immer sofort nachgeregelt und wir merken das nicht. Außer wenn jetzt jemand zu viel getrunken hat oder Parkinson hat oder sowas, dann sehen wir diese Oszillation, die es da gibt, die Regeloszillation, die dann ziemlich verstärkt auftreten, weil die zum Beispiel durch Alkoholkonsum jetzt ziemlich gedämpft werden. Das wäre praktisch sowas, wie man mit langsamer Reaktionszeit, wie mit großen Massen oder sowas wäre so. Dann fallen die Oszillationen umso stärker auf. Wenn man das schnell nachregelt, dann sieht es eigentlich ziemlich straight aus und kennt man auch, wenn man so humanoide Roboter baut, da wird das auch mal geregelt und es war gar nicht so leicht, da hat man Jahrzehnte gebraucht, bis man einfach so einen humanoiden Roboter hatte, der eigentlich nur aufrecht stehen konnte, geschweige denn gehen konnte. Das ist relativ aufwendig. Und was Ähnliches ist natürlich auch so bei größeren Systemen, wenn man jetzt also ein Energiesystem hat, findet es nämlich das Gleiche auch statt. Man versucht das Ganze im Gleichgewicht zu halten und führt dann halt bestimmte Regeleingriffe immer dazu aus und so. Und je schneller die funktionieren, desto besser für das Gesamtsystem.
Und so eine Oszillation. Könnte man das dann praktisch laienhaft als Schwankung bezeichnen? So genau, also schnelle, kleine Schwankungen?
Ja. Genau, die erstens natürlich auftreten. Natürlich durch die Regelung selber können dann Schwankungen auftreten. Wenn das Regelsystem da halt nicht ordentlich abgestimmt wurde, gerade bei so Parkinson-Kranken oder sowas, ist es tatsächlich so, da gibt es tatsächlich Probleme bei der Rückführung. Dieser Feedback-Loop ist da unheimlich wichtig, dass sie relativ störungsfrei und schnell funktionieren. Und dann kann man dann das Ganze sehr gut ausregeln oder auch nicht und so, wenn es dann halt nicht stimmt. Und das war halt oft auch das Problem in Spanien, dass halt verschiedene Regelsysteme, die dann nicht miteinander, sondern gegeneinander teilweise gearbeitet haben. Und das wäre halt wichtig, dass da so eine Vereinheitlichung da ist, also mit so einem gemeinsamen Gridcode. Das wurde auch so angestrebt auf europäischer Ebene. Da gibt es also diesen Gridcode 2.0-Vorschlag, aber der wird von der Europäischen Kommission nicht weiter bearbeitet, weil es angeblich ja nicht so wichtig sei, sowas zu machen. Und da sind die ganzen Sachen, was ich gerade so geschildert habe, Systemdienstleistungen und auch Speicher und so weiter, die dann halt was beitragen können, um das Netz zu stabilisieren, werden da drin aufgeführt. Aber leider ist es halt scheitert dann noch an regulatorischen Problemen noch.
Nichts machen, wenn man gerade eine halbe Insel und zwei Länder komplett im Blackout hatte, da würde man doch denken, das hat auf jeden Fall Priorität. Das ist ja, du sagst jetzt eigentlich, das war eher so ein technisches Versagen. Technisch lösbar wäre das aber allerdings gewesen.
Richtig, also Technik ist es auch nicht das große Problem. Die Software, was dazu halt ist, natürlich muss ich halt nach bestimmten Sachen ordnen und normalerweise halt wird immer Kosten maximierend gearbeitet und so. Und das ist, wenn es halt gewisse Regularien gibt, also dass man Netz stützen soll und so weiter, dann kann man das Ganze auch abstimmen. Und die müssen halt dann einfach gegeben sein, weil früher musste man einfach nur Netz einspeisen und fertig und wurde dann irgendwie geregelt. Inzwischen sind sowohl die Erzeuger als auch die Verbraucher da stark eingebunden, weil alles kann dann praktisch zu Schwingungen führen, die da problematisch sein können. Und ich sage, das ist technisch kein großes Problem. Also Speicher können da sehr, sehr viel dazu beitragen, um das Ganze auch ganz ordentlich zu dämpfen. Aber bis vor kurzem waren die noch sowohl vom Einkauf nicht so richtig attraktiv, auch von der Betriebsweise nicht so, weil der Spread nicht ausreichend war zwischen Ankauf und Verkauf. Zudem waren auch so Hemmnisse wie die doppelte Besteuerung beim Ein- und bei Ausspeichern musste man da Steuern bezahlen und so weiter. Und sowas muss halt einfach attraktiv gemacht werden und dann passiert da was. Also rein technisch sehe ich da keine Probleme, aber muss halt umgesetzt werden. Damit es umgesetzt wird, müssen halt Investoren da sein. Damit Investoren da sind, muss es halt attraktiv sein.
Und jetzt hast du ja auch andere Länder gerade erwähnt, ne? Also, weil jetzt haben wir ja eigentlich über den Blackout in Spanien geredet, dann redest du plötzlich von Frankreich. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, man kann ja nicht immer davon ausgehen, dass jeder, der jetzt zuhört oder zuschaut, das weiß. Wir haben ein europäisches Stromnetz, alles ist miteinander verbunden, ja? Das heißt also, da fließt Strom über Grenzen. Aber da hat natürlich trotzdem dann, so wie ich das raushöre, jedes Land wieder eigene Interessen und verfolgt die dann auch wieder und macht es dadurch vielleicht ein bisschen schwerer. Einfach mal so ganz grob ins Blaue gefragt. Haben wir jetzt ein Problem so ein bisschen im gesamteuropäischen Stromnetz? Ist da irgendwie ein bisschen, sag ich mal, der Wurm drin, um es mal so ein bisschen laienhaft zu sagen? Oder klappt das eigentlich schon und es geht jetzt wirklich nur um einzelne regionale Ereignisse?
Nee, ist tatsächlich auch so ein europäisches Problem. Also für die alte Energiewirtschaft läuft das schon ganz gut. Da gibt es da diesen Gridcode 1.0. Da wurde das Ganze geregelt. Vorher war das immer noch ziemlich unterschiedlich. Also wenn jetzt hier SMA einen Wechselrichter nach Italien ausgeliefert hat, musste der anders programmiert werden als einer nach Deutschland. Da gibt es also Vorschriften in Italien mit diesem Fault Right Through. Da war das Vorschrift. Das, im Grunde ist es so, dass bei einem Netzausfall der Wechselrichter noch eine halbe Sekunde weiterarbeiten musste. In Deutschland war das strikt verboten. Sobald kein Netz da ist, durfte der Wechselrichter auf keinen Fall weiterarbeiten und so weiter, dass man das halt ein bisschen stärker vereinheitlicht. Gerade mit diesem Fault Right Through, das sind jetzt aber praktisch hauptsächlich dieser Gridcode 2.0 verantwortlich, auch dass man so bidirektionales Laden da im Netz hat. Man braucht ja nicht neue Speicher kaufen, stehen ja unheimlich viel rum. So ein normales Kraftfahrzeug, das wird vielleicht eine Stunde am Tag bewegt, der Rest hat man dann so ein 70 Kilowattstunden Speicher da eigentlich sinnlos rumstehen und der könnte dann im Netz auch dazu beitragen. Es muss halt attraktiv gemacht werden. Also die Leute haben da oft Angst, dass ihre Batterie weniger lebt, weil natürlich mehr Zyklen drauf sind. Aber wenn das Ganze finanziell gut gestaltet ist, zum Beispiel Holland, Utrecht hat da so eine Stadt was ganz attraktiv gemacht oder Firma Energy House, dass man einfach sagt, wenn man das sein Auto am Netz zur Verfügung steht, in Utrecht war der Fall, bekommt man den Strom umsonst. Also man muss nichts mehr fürs Fahren bezahlen. Bei Energy House, weil ich auf der Intersolar rausgehört habe, war das sogar so, man bekommt sogar Geld. Also man, nur, dass sein Auto stillsteht, ist es wieder eine Spardose und da fließt laufend Geld rein, weil ein Teil dieser Systemleistung, das das Fahrzeug bringt, in die eigene Kasse geht.
Krass. Sorry, ich muss noch eine kurze Nachfrage stellen, Felix. Und zwar jetzt einfach nur, damit das einmal kurz verstanden ist. Das heißt, du sagst schon, da gibt es eine Herausforderung, sage ich mal, im europäischen Stromnetz. Man braucht da einen neuen Code. Ich höre raus, die Politik sieht aber die Dringlichkeit noch nicht ganz. Das heißt also, ich höre jetzt raus, es ist jetzt nicht so, dass das nicht lösbar ist, sondern die technischen Lösungen sind alle da. Aber man muss sich halt drauf einigen und entschlossen diesen Weg gehen. Oder einfach nur, damit ich das mal verstehe, weil dann gibt es ja was zu tun. Da gibt es ja Handlungsbedarf oder wie?
Korrekt, das ist genau, das ist gut zusammengefasst und so. Das ist, muss man dann muss man so machen, dass es dann vereinheitlicht wird, europäisches Netz und natürlich auch das überall Ausbau. Das heißt zwar, wir haben gemeinsames europäisches Netz, aber die Anbindungspunkte sind sehr stark unterschiedlich. Also gerade nach Spanien war es halt sehr schwach. Deutschland hat zu den Nachbarländern eine sehr starke Verbindung, profitieren dann beide Länder davon. Also gerade Frankreich, Deutschland ist es eine gute Verbindung, nicht nur, weil Deutschland Atomstrom kauft und so. Es wird auch mal gesagt, nee, das passiert auch manchmal, aber insgesamt in der Bilanz waren das, glaube ich, 2% oder sowas, aber relativ wenig, also im einstelligen Prozentbereich. Aber auch umgekehrt, Frankreich, wenn jetzt wieder Hochsommer ist und kein Kühlwasser mehr für die AKWs da ist, dann kaufen die auch ganz gerne erneuerbaren Strom aus Deutschland. Das muss man auch berücksichtigen. Also, und dann auch den anderen Nachbarländern. Also der Windstrom aus Dänemark spielt natürlich eine große Rolle. Dänemark hat extrem viel Windstrom, auch extrem günstig. Das ist auch ganz attraktiv. Da wird in Deutschland oft gesagt, dass dass Deutschland so viel importiert. Aber ist natürlich dem geschuldet, dass dann halt extrem billig ist. Das ist keine Notwendigkeit. Man hätte genug Kraftwerkskapazität und Kraftwerke, aber der Strom ist dann halt fast umsonst, wenn es halt ordentlich Wind in Dänemark hat.
Genau, du hast es gerade gesagt, also es ist volkswirtschaftlich sinnvoll, Strom zu importieren, als hier bei uns die Kraftwerke anzustellen, weil das wissen viele nicht, dass wir genug Kraftwerksleistung haben, uns auch selber mit Strom zu versorgen, aber wir importieren den Strom, weil es einfach im Ausland billiger ist. Jetzt will ich nochmal auf diesen Blackout zu sprechen kommen. Ich habe gelesen, dass dort durch diese Schwankungen beziehungsweise den Ausfall einiger kleiner Netze auch an der Grenze dort dann immer mehr Solaranlagen abgeschaltet haben, die ja mit voller Power zur Mittagszeit dann auch irgendwie eingespeist haben. Und das hat dann so zu einem Art Domino-Effekt geführt. Also die laufende Zeit lang, die Solaranlagen müssen dann aber, wenn die Netzfrequenz abfällt, auch Selbstschutz irgendwann abschalten. Und das führt dazu, dass die nächste abschaltet und dann auch die ganzen großen Kraftwerke komplett ins Rollen kommen. Kann man das so sagen? Ist es so eine Art Domino-Effekt, was da dann passiert ist, dass da die komplette Halbinsel plötzlich im Dunkeln war?
Korrekt. Also wenn dann halt so feste Grenzwerte da sind, es war in Deutschland teilweise sogar auch so, da gab es diese feste 50,2 Hertz-Grenze. Mhm. Das hat also geführt, wenn die Frequenz ein bisschen zu hoch war, dass dann plötzlich alle Solarkraftwerke abgeschaltet haben. Das hat man einfach jetzt differenziert. Also man sagt, nee, ein paar Stellen früher, ein paar später ab und dadurch wird das Ganze entschärft. Am günstigsten ist natürlich, wenn man das Ganze insgesamt integriert in einem komplett geregelten System und nicht jeder seine eigene Regelung veranstaltet. Und das hat natürlich in Spanien auch gefehlt, also eine gemeinsame Koordination von dem Ganzen.
Ja, das ist ja, okay, wir haben also im Prinzip eine europäische Strombörse, aber keine europäischen einheitlichen Regelungen.
Korrekt, also Strombörse hat Kollege Steiner auch gesagt, das führt dazu, dass wir dann natürlich, an der Börse ist natürlich oft so, dass er da auch ungeregelt ist, da gibt es natürlich extreme Schwankungen oft auch so und man müsste halt auf technischer Ebene das machen, um halt große Schwankungen auszugleichen, aber es wird wahrscheinlich auch oft korrespondieren mit dem Marktpreis und so, ist beides ziemlich wichtig und das würde ich befürworten.
Also wenn du dir das jetzt, du hast jetzt gerade auch eine Sache noch ganz kurz gesagt, da haben wir jetzt gar keine Fragen zu aufgeschrieben, aber du hast gerade gesagt, die Netze Spanien, Frankreich sind gar nicht so gut, weil die Franzosen wollen lieber ihren eigenen Atomstrom nutzen und gar nicht, dass da jetzt billiger PV-Strom aus Spanien kommt. Natürlich, wenn ich keine Leitung habe, kann der ja auch nicht kommen oder nur begrenzt, sage ich mal. Aber wenn wir jetzt hier im europäischen Verbund denken, dann müssten wir ja, wenn wir sogar Spanien, Portugal, das sind ja gigantische Windmöglichkeiten und auch Sonnenmöglichkeiten. Und wenn man sich ganz Europa anguckt, haben wir eigentlich eine Wahrscheinlichkeit von nahe Null, dass in ganz Europa Dunkelflaute ist. Also kein Wind und keine Sonne. Da müsste man doch eigentlich sowieso als Europäische Union rangehen und sagen, pass mal auf, diese Netze müssen wir auch zwischen Spanien und Frankreich deutlich ausbauen, damit wir diese riesigen Energiemengen, Stichwort CO2 bzw. Wasserstoff machen, auch dann irgendwo hin transportieren können, weil Spanien und Portugal haben irre Reserven an Produktion von Strom und brauchen ja nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil im Gegensatz zu Deutschland, die riesige Industrien hier haben, dass die sozusagen auch unser Lieferant werden können. Da muss man doch auch diese Netze da weiter ausbauen oder nicht?
Korrekt, also müssen wir europäisch koordinieren, also wo sind die Schwachstellen im europäischen Netz, also nicht nur das nationale betrachten, sondern schauen, wie wirkt es insgesamt auf das europäische Netz und das fehlt halt noch ganz. Und da ist dann natürlich auch schon, man kann das nur ein Stück weiterdenken. Also es gibt schon eine Leitung zum Beispiel von Spanien nach Marokko. Das ist eine relativ kurze Distanz. Es gab so um die 10 oder 14 Kilometer und so. Da gibt es sogar eine Netzanbindung, aber halt sehr schwach und so. Aber man konnte das natürlich auch weiterdenken. Dann hätte man da natürlich noch größere Reserven, dann wenn man in Marokko unten dann in der Wüste auch Kapazitäten hätte. So. Also dieses Desertec 2.0 würde das dann wieder aufleben lassen. Mhm. Was zusätzlicher Effekt ist, also neben dem Unterschied den Wind in der Europäischen Union ist es natürlich schon so, durch die Ost-West-Ausdehnung in der Europäischen Union hat man dann natürlich auch gewisse Vorteile, zum Beispiel mit Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Also die Sonne geht in Portugal halt ein, zwei Stunden später unter, als es bei uns untergeht und in Polen halt eine Stunde fast früher auf und so. Da ist es natürlich auch, hat man dann einen zusätzlichen Effekt, das wiederum Ersatzkapazität und Speicher einspart.
Cool. Also das hört sich für mich ganz interessant an. Eine Sache, die immer in den Kommentaren kommt, Robin, sorry, wenn ich jetzt nochmal rein grätsche. Weil du hast das vorhin gesagt, diese großen Kraftwerke da in Spanien sind ja auch große Kraftwerke, die haben glaube ich auch ein Atomkraftwerk. In den Kommentaren kommt ganz oft dieser Vorwurf, nein, ohne diese großen Kraftwerke ist es nicht möglich, ein Stromnetz zu betreiben. Wir brauchen diese großen schwingenden Massen. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz einen Satz zu sagen?
Das ist, wenn man jetzt ein ganz einfaches, ungeregeltes System hat, mag das richtig sein, dass es, wenn alles als relativ schwerfällig langsam funktioniert, wie so ein rollendes Fass, dann ist es dann relativ stabil und so. Grundsätzlich aber auch nicht, wenn man schaut, also die über den Stromausfall schon erzählt, die letzten Jahrzehnte, ist es so, dass auch selbst Systeme, die dann relativ großen Synchronmaschinenanteil hatten oder große bewegte, rotierende Masse hatten, die sind auch ab und zu mal ausgefallen. Und wenn man jetzt in Zukunft halt ein viel reaktiveres Netz hat, das halt viel schneller geregelt wird, dann sind solche also nicht positiv zu beurteilen, sondern eher negativ, weil halt tatsächlich so Regelzeitkonstanten nehmen da erheblich zu. Man muss dann also mit viel mehr Energie gegensteuern, wenn jetzt ein Problem auftritt, und braucht auch viel länger. Und dadurch können da viel eher solche Oszillationen auftreten als ohne sowas. Und dass in Deutschland jetzt gerade, obwohl jetzt die Erneuerbaren kamen, die Systemsicherheit bzw. dieser SAIDI-Wert, System Average Interruption Duration Index, tatsächlich abgenommen hat. Also es gibt weniger Stromausfälle in Deutschland, obwohl die Erneuerbaren jetzt 60% des Strombedarfs decken, spricht ja auch schon dafür, dass das Ganze auch technisch handhabbar ist.
Okay, aber dann müssen wir kurz mal trotzdem über den Elefanten im Raum sprechen, weil ich habe es am Anfang aufgemacht. Du hast ja gesagt, wir haben da definitiv noch große Herausforderungen im europäischen Stromnetz. Jetzt einfach mal ganz klar rausgefragt, wie robust ist unser Stromnetz in Deutschland und kann das also bei uns auch passieren?
Gut, wir haben ja genügend Reserveleistung. Also im Grunde haben wir so viel Reserveleistung. Nachts zum Beispiel fällt die komplette Photovoltaik einmal aus, bei Sonnenfenstern ist auch und so. Also das ist sowieso von der intermittierenden Natur der Erneuerbaren oft gegeben, dass man natürlich entsprechende Dynamiken verkraftet. Und da sehe ich jetzt also kein Problem. Das wird ja praktisch jeden Tag im Grunde bewiesen, dass es so weit geht und so.
Ja, okay, also so ein Blackout wie in Spanien würdest du ausschließen?
In Spanien das Problem verursachten.
Weil das würdest du also ausschließen, ja, wie in Spanien?
Bei uns. Ja, genau. Also wie gesagt, es gibt mehrere Faktoren. Also erstens ist die Regelungstechniker ein bisschen reaktiver in Deutschland die Anbindung zu den Nachbarstaaten ist also auch viel stärker und wir haben einen viel stärker differenzierten Kraftwerkspark und wir haben auch nicht diese großen rotierenden Massen, was in Spanien halt diese 6 AKWs, die sind halt sehr, sehr langsam. Man hat es gesehen, also nach dem Stromausfall hat es 2 Tage gebraucht, bis sie dann auf halber Leistung war und eine Woche, dann bis sie wieder voll am Netz waren und so. Und sowas ist halt extrem langsam. Gegenteil, wir brauchen das Gegenteil, wir brauchen sehr schnell reaktive Sachen. Also da ist Frau Reiche mit dem Gaskraftwerk ist auch relativ schnell reaktiv, erzeugt halt CO2 und ist also nicht zukunftskompatibel. Aber zum Beispiel Speicher wäre natürlich eine ideale Lösung. Die sind noch schneller als ein Gaskraftwerk erzeugen natürlich kein CO2. Müssen natürlich gespeist werden, aber wir haben ja tatsächlich Überschüsse. Das ist da eigentlich gar kein großes Problem.
Also das ganz kurz, sorry, ich muss kurz einbrechen, kurze Pause im Ding. Bei irgendjemand läuft die ganze Zeit WhatsApp rein, vielleicht kann man das noch ausschalten.
Ganz klein, Moment, ja.
Ja, es war jetzt zum Glück nur bisher so 6-7 Mal dieses WhatsApp-Geräusch, glaube ich, meine ich. Aber also jetzt ist es noch okay, aber ich glaube, wenn es jetzt so weitergeht in den nächsten 20 Minuten, nervt es irgendwann. Deswegen müssen wir es jetzt kurz mal ausschalten. Alles gut und dann kannst du weitermachen, Felix.
Mhm. Ja, ich hatte da erst gedacht, das wäre ich gewesen. Aber
nee, irgendwie bei uns zu Hause ist irgendwie meine Frau in Urlaub fahren, hat ist ein Vogel zugeflogen. Jetzt weiß ich, ein bisschen panisch gerade, weiß nicht, was wir mit dem Vogel da machen. So ein Mauersegler. Kennt sich da jemand zufällig aus, oder?
Keine Ahnung. Was ist der im Haus drin oder was? Oder in der Wohnung drin?
Balkon und der ist jetzt zu Hause bei ihr und sie muss eigentlich heute um 3 wegfahren und sie weiß nicht, was sie mit dem Vogel da anfangen soll. Ob sie ihn mitnehmen soll und das haben wir da. Ganz klar, ich versuche mal jetzt hier WhatsApp zu killen, jetzt richtig so. Ganz klar, geh mal kurz in die.
Oder einfach nicht stören. Nee,
wenn du den Browser zumachst, dann ist es weg.
Nee, aber Browser jetzt besser nicht
zu machen. Nee, also das WhatsApp-Fenster.
Ja, gut. Okay, gut. Genau,
okay. Oder das Handy, den Ton ausmachen.
Handy ist sowieso aus. Das habe ich jetzt auch.
Okay, genau. Also das Fenster von dem
Fernseher. Die macht jetzt ganz wirklich aus. Ist also Wi-Fi auch ausschalte, genau. Da kommt jetzt. Okay.
Sorry, danke.
Dann soll ich weitermachen, beziehungsweise.
Oder wie du willst.
Genau, würde ich jetzt einfach mal machen. Er hat es ja nämlich gerade eben schon gesagt. Du hast gerade schon gesagt, das heißt eigentlich mit Batterietechnologie könnte man auch einen großen Teil solcher Risiken minimieren. Ich bin ja so ein großer Batteriefan. Ich habe ja Megawatt-Speicher verkauft. Wir haben teilweise Speicher verkauft mit netzbildenden, netzqualitativ verbessernden Leistungselektroniken. Also sprich Flicker oder Frequenzen, Spannungsabfälle konnten diese Speicher dann mit abdecken. Also die konnten nicht nur rein raus speisen, sondern halt auch solche Stromqualitätsthemen machen. Und China macht das gerade vor. Es gibt auch die Möglichkeit, diese Leistungselektronik auch inselfähig zu machen. Also da gibt es einen riesigen 150 Megawatt Speicher, der inselfähig ist. Würde das nicht bedeuten, wenn man einfach sagt, na gut, wir haben jetzt hier 220 Gigawatt bei den Netzbetreibern zur Anmeldung liegen und das sind so 400 bis 600 Gigawattstunden an Kapazität. Wenn wir nur einen Bruchteil davon bauen würden, sage ich mal, und das dann auch inselbildend oder auch stromqualitätsmäßig aufrüsten, dass wir dann eigentlich überhaupt gar keine technischen Probleme mehr hätten mit solchen Schwankungen oder Oszillationen. Das wäre dann ein unglaublich stabiles Stromnetz und noch viel stabiler als was wir jetzt gerade haben oder in der Vergangenheit hatten.
Korrekt, es wäre ein komplettes isoliertes Inselsystem. Also es wäre selbst, wenn wir auch keine Verbindung zu den Nachbarn hätten, könnte man eine komplette Notstromversorgung damit realisieren. Wird auch teilweise gemacht, also bei Krankenhäusern und so weiter, bevor das große Dieselaggregat anspringt, das braucht immer ein paar Minuten, haben die ja auch riesige Batteriebänke und gehen dann in Inselbetrieb.
Und in Spanien haben die ja genau diese Massen an Speicher gar nicht oder noch gar nicht. Also da sind wir in Deutschland auch schon viel, viel besser aufgestellt, oder?
Korrekt, also gerade so Pumpspeicher und so gibt es da prozentual gesehen, gibt es zwar ein paar, aber relativ wenig. Wir haben jetzt mit Goldistal und so 8 Gigawattstunden, aber gibt auch ziemlich viele brachliegende Pumpspeicherprojekte. Also mir ist selbst bekannt in Paderborn in der Nähe in Höxter, da gab es eins, das wurde einfach nicht gebaut, weil das halt finanziell damals nicht attraktiv war. Und natürlich jetzt auch die Batterien. Pumpspeicher sind nicht viel billiger geworden, sogar eher teurer, aber die Batterien, die sind erheblich günstiger geworden. Wenn man sich überlegt, 2013 hat es noch über 1000 Euro pro Kilowattstunde gekostet. Heutzutage kann man selbst Kleinbereichen zwischen 100, 200 Euro pro Kilowattstunde und für Großprojekte geht es dann sogar Richtung 50 Euro pro Kilowattstunde. Das heißt, wenn man das so umrechnet, wenn man es ganz pessimistisch rechnet, bei 3000 Zyklen kommt man dann auf 1,8 Cent pro Kilowattstunde ein- und ausgespeichert. Wenn man es tatsächlich ein bisschen realistischer rechnet, 6000 Zyklen sind durchaus möglich, wäre dann praktisch nur die Hälfte 0,9 Cent pro ein- und ausgespeicherte Kilowattstunde. Also das macht dann im Endpreis gar nichts mehr aus, diese Speicherung.
Also ein Cent mehr, wenn man so will, genau, auf den Strompreis. Und dafür haben wir ein stabiles System. Ja. Das heißt, Speicher als Lösung. Und da hast du ja vorhin auch, da bin ich ja auch ein großer, also ich bin auch großer Speicherfan übrigens, Felix. Ja, klar, weil es halt einfach, ich sag mal so ein bisschen so der fehlende Baustein ist, der uns so im ganzen Erneuerbaren und Stromsystem so ein bisschen noch gefehlt hat. Die müssen natürlich auch richtig eingesetzt werden. Das heißt, auch das Elektroauto ist doch da ein Teil der Lösung. Finde ich auch nochmal kurz ein kleiner wichtiger Punkt, weil das hast du ja erwähnt, mit bidirektionalem Laden, sprich das Elektroauto, riesen viele Speicher, also das ist ja wahnsinnig, was da für eine riesen Batterie drin ist in jedem Elektroauto. Wenn man die mal alle zusammenfügt und immer, wenn die Leute zu Hause sich an die Wallbox stecken oder so, dass sie dann praktisch netzdienlich das Auto dann auch agiert. Das heißt, auch hier wieder interessant, das Elektroauto jetzt nicht als irgendwie eine neue einzelgesehene Technologie sozusagen statt dem Verbrenner, sondern auch noch ein wichtiger Teil der Energiewende.
Korrekt, also gerade zur Regelenergie, Frequenzstabilisierung und so weiter, kann man alles mit solchen dezentralen Speichern alles realisieren. Weil die Leute oft Angst haben wegen Entladung und Ladung. Oftmals reicht nur die Vorhaltung, dass es vielleicht gar nicht benutzt wird, diese Batterie, die dann jetzt am Netz angeschlossen ist, bidirektional, sondern einfach nur die Vorhaltung und die Batterie wird dann nicht gestresst. Weil oft viele Leute haben jetzt Angst, dass die Batterie dann nur noch die Hälfte lebt oder viel, viel kürzer,
Lebensdauer viel kürzer wird. Haben wir gerade gelernt, es gibt sogar eine Studie, die gesagt hat, dass wenn der Akku im Wohlfühlbereich zwischen 70% und 30% mehr benutzt wird, dass sogar die Lebenserwartung erhöht wird, weil er ein bisschen mehr benutzt wird, weil er die Batterie gestreichelt wird in ihrem Wohlfühlbereich. Das fand ich super interessant, haben wir auf der Intersolar ein Video drüber gemacht, und dass das nicht so Geld spart und das Auto Geld verdienen kann, sondern halt tatsächlich der Akku nicht darunter leidet, dass er ein paar Zyklen mehr macht. Das fand ich super interessant.
Ah, super, das ist noch eine ganz erfreuliche Nachricht. Und so.
Das ist dann das könnt ihr gerne mal auf Felix YouTube-Kanal verfolgen.
Ja, genau. Da haben wir
Money for Future Felix Goldbach.
Da haben wir ein Video gemacht. Verpennt Deutschland den Megatrend, heißt das, glaube ich.
Mhm. Und gerade die Batterien, da gibt es auch diesen einen Podcast, wie hat geladen, kennen Sie?
Genau.
Natürlich. Da schicken wir auch mal an der Stelle mal ganz liebe Grüße raus, würde ich mal sagen, an Geladen, der Batterie-Podcast. Ja, großartig, schaut da unbedingt rein. Am besten verlinken wir den auch mal unterhalb. Ansonsten einfach mal nach Geladen suchen. Wirklich, die machen da einen tollen Job. Wir sind auch große Fans und schicken da mal ganz liebe Grüße auch an den lieben Leiter des Helmholtz-Instituts, den Maximilian Fichtner, den Professor Maximilian Fichtner, der da auch immer gute Arbeit leistet, ja, und sein Team drumherum. So. Wir empfehlen gerne andere.
Ja, also vielleicht kannst du uns, lieber Stefan, hier zum Ende nochmal sagen, was müsste denn jetzt passieren oder was ist auch deine Empfehlung an die Politik? Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, sorry, wenn ich da jetzt so ein bisschen aushole, dass hier jetzt auf Gaskraftwerke gesetzt wird, auf große Kraftwerke, die wir aber eigentlich, wenn man sich diesen Batterie-Tsunami anschaut, der da gerade auf uns zurollt, wahrscheinlich schon in 5 oder 10 Jahren überhaupt nicht mehr brauchen werden, weil Batterien so unfassbar billig geworden sind, weil die Technik für Photovoltaik, Wind ist einfach so billig geworden. Wir haben diese ganzen Möglichkeiten, die Komponenten, die wir nutzen können mit Batterien und der Leistungselektronik, um Netze stabil zu machen. Und dann haben wir ganz viel Geld versenkt und hätten uns das alles sparen können, weil eigentlich diese Technik, die Batterien da schon einen großen Teil der Lösung darstellen können. Was wäre jetzt so deine Empfehlung an die Politik? Worauf sollten die sich konzentrieren, in den nächsten Jahren was zu machen?
Ja gut, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dann noch zurückzutreten von diesen Gaskaufverträgen und Gaskraftwerken-Kaufverträgen. Also wahrscheinlich ist es eher das schwierige Problem, diese Kaufverträge da, die da für Fracking-Gas oder für sonstige Gasimporte da sind, da wieder davon zurückzukommen. Die Gaskraftwerke wäre natürlich sinnvoll gewesen, wenn die wasserstofffähig gewesen war, wie so ein Habeck da auch vorgesehen war. Und genau, also vielleicht die Hälfte dann als Batterien zu machen, wenn es dann halt nicht mehr möglich ist, ganz zurückzutreten. Und wie gesagt, diese regelungstechnisch ist natürlich eine Batterie viel, viel besser. Die hat einen viel niedrigen Innenwiderstand, die ist regelungstechnisch viel, viel schneller. Also kann man Regelungen im Millisekundenbereich veranstalten, während bei einem Gaskraftwerk ist es auch nicht schlecht im Minutenbereich. Im Gegensatz zu einem AKW oder einem Braunkohlekraftwerk sind es immer so paar Stunden. Ja gut, beim AKW sagen die meistens Leute immer, ja, man kann das relativ schnell regeln, aber der Regelbereich ist unheimlich klein. Das sind zwischen 80% und 100% kann man das regeln, aber wenn es dann halt tiefer geht, tiefer als 50% geht es dann gar nicht und so. Und das wäre halt wichtig, wenn man jetzt halt so einen großen Anteil von Erneuerbaren hat und so, dass es von 0% bis 100% gut regelbar ist. Mhm. Und der Speicher bietet darüber hinaus noch den Vorteil, da kann man auch bis -100% gehen, also von nach oben und nach unten hervorragend geeignet, also Energie aufzunehmen, das ist auch manchmal vernachlässigt. Also manchmal ist der auf dem Regelenergiemarkt die negative Regelenergie sogar wertvoller als die eigentliche positive Regelenergie, die man da bereitstellt. Und das ist beides mit dem positiv und negative Regelenergie mit dem Speicher realisierbar.
Hast du die Nummer von Gaskati oder von Frau Reiche, dass du mal mit ihr sprechen kannst? Entschuldigung, Gaskati ist mir so rausgerutscht. Aber hast du die Nummer von Frau Reiche, dass sie vielleicht mal mit dir telefonieren kann?
So, aber es ist, aber vielleicht schaut sie mal, Social Media ist ja bei den Politikern doch wichtig und so, vielleicht hört sie mal drauf. Also,
vielleicht laden wir sie einfach mal ein in den Podcast und reden mit ihr.
Das wäre eigentlich auch eine Idee, weil sie hat jetzt gerade wieder was bei LinkedIn, war es, glaube ich, oder auf irgendeiner Plattform hat sie gesagt, naja, das Beste wäre eigentlich eine Hybridheizung, also eine Gasheizung mit einer Wärmepumpe. Und immer wenn der Strom teuer ist, soll dann die Gasheizung anspringen. Also das sind so Sachen, wo ich mich dann immer bei mir bei TikTok so ein bisschen drüber auslasse. Und es wird eher eine Kompetenz zugesprochen im Bereich Energie. Aber wenn wir das so hören, dann von Professor Krauter hier, dann muss man doch sagen, dass da irgendwie in die falsche Richtung gedacht wird oder die langfristig für uns sehr teure Richtung gedacht wird, weil eigentlich könnten wir uns ganz viel Frust und Mühe und Geld sparen, wenn wir hier jetzt gleich voll auf die günstige und saubere Technologie setzen würden. Ne?
Ja gut, die ist halt in ihrer alten traditionellen Energiewirtschaft-Bubble da drin und so, und die wollen das, es hat ja Jahrzehnte Tradition, dass sie da die Erneuerbaren immer so ein bisschen abgetan haben, kann nie mehr als 4% des Gesamtstromaufkommens ausmachen, und dann wurde es dann immer erhöht und dann gibt es garantiert Blackout und so weiter und so, also alles nicht eingetreten, aber das ist ja praktisch ideologisch. Logisch schon fast, dass man da sagt, dass das irgendwie alles nicht geht und was für Schwierigkeiten da auftreten und so weiter. Aber bin da hoffnungsvoll. Also wenn ich gerade Herrn Stanner höre, dass er Herrn Aiwanger überredet hat und so, und der jetzt ganz vernünftige Sachen redet, habe ich jetzt noch nicht gehört von ihm so, aber von Herrn Aiwanger, von Herrn Stanner jetzt schon. Aber wenn es tatsächlich so ist, denke ich, dann sind auch so Politiker belehrbar.
Ja, aber wahrscheinlich braucht es auch, ne? Also was heißt, genau, belehrbar klingt so ein bisschen von oben herab. Ich würde es einfach mal sagen, so, dass man sich halt, weil das ist ja das, was wir alle wollen. Wir wollen ja nicht irgendeine Ideologie oder irgendwas durchsetzen, einfach nur, weil es jetzt irgendwie durchgesetzt wird, sondern wir wollen ja die beste, vernünftigste Lösung, die Stabilität sorgt, die Sicherheit gibt, die günstige Preise verspricht, die natürlich auch nicht unsere Lebensgrundlage zerstört. So. Und das wäre ja durchaus so ein normaler, vernünftiger Gedanke von einem Menschen. Und da geht es ja darum, dass wir uns darauf ja irgendwie einigen, dass wir diesen Weg ja gehen. Ja? Und das müsste man ja jedem mal unterstellen, dass das das Interesse von eines jedem Einzelnen ist. Und dann muss man vielleicht auch mal ein bisschen darüber diskutieren, vielleicht auch mal ein bisschen Fakten austauschen. Weil ich meine, klar, jetzt kann man natürlich immer abstempeln und sagen, ja, alles irgendwie lobbygetrieben und die kriegen alle so viel Kohle überwiesen aufs Konto, dass die das einfach nur so sagen. Kann auch mal sein, natürlich. Es stimmt bestimmt auch in einigen Fällen. Aber ja, wie du ja vielleicht auch sagst, so Stefan, vielleicht ist das auch schon so in den Köpfen so eine Grundideologie. Man ist einfach so irgendwie in seinem eigenen Saft da drin und seine eigene Technologie schwappt da vielleicht gar nicht raus. Beschäftigt sich vielleicht auch nicht so intensiv in dem wirklich extrem schnell sich entwickelnden Batteriemarkt, muss man ja auch mal sagen. Da muss man ja schon hinterherbleiben, wenn man da so die Geschichten von vor 10 Jahren noch im Kopf hat. Klar, dann findet man vielleicht Batterien jetzt nicht so eine tolle Lösung, aber wenn man mal versteht, was da aktuell eigentlich alles so passiert, also ich würde das auch bei vielen abtun als Mangel vielleicht an Informationen oder auch Mangel an Wille, sich mit dem neuen, anderen Themen auseinanderzusetzen, die nicht so in der eigenen Bubble-Blase ist, und deswegen finde ich das ja auch wichtig, dass so ein Sterner dann eben mit dem Hubert Aiwanger redet oder dass eben vielleicht wir mal mit einer Katharina Reiche reden, also ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, und ich sage jetzt mal ganz klar und deutlich allen Zuhörern und Zuschauern, wir werden eine offizielle Anfrage stellen. Und dann werden wir mal sehen, ob und wenn ihr sie hier auf dem Kanal nicht erlebt, dann kann ich zumindest jetzt schon mal sagen, dann hat sie einfach nicht zugesagt oder noch keine Zeit. Aber das ist dann nur eine Frage der Zeit, weil wir sind gekommen, um zu bleiben, und so schnell kriegt uns hier auch keiner mehr wieder weg.
Ja, und schreibt uns gerne mal eure Meinung auch in die Kommentare. Ich habe ja auch jetzt habe ich beschlossen, dass ich das morgen machen werde. Wir sind ja nur 2% der Emissionen, hat der Merz gesagt, und 1% der Weltbevölkerung.
Oh, jetzt kriege ich wieder Schmerzen.
Ich habe jetzt überlegt, ich rufe morgen beim Finanzamt an und sage, ich bin ja nur 0,00000003%.
Was mache ich mit meiner Steuer
genau,
schon aus? Und
damit könnt ihr eigentlich überhaupt nichts anfangen mit meinen Steuern. Deswegen würde ich sagen, brauche ich eigentlich nicht bezahlen.
Da kostet der Sachbearbeiter beim Finanzamt mehr wahrscheinlich, als dass wir überhaupt nicht da irgendwie reinspülen können.
Nee, wirklich, das lohnt sich einfach nicht. Deswegen bin ich da raus. Und ich rufe auch bei meiner Bank an und sage, ey, wisst ihr was, ihr habt so viel Schulden, und meine Schulden, die sind so klein, die sind so wenig, das braucht
vergessen
ihr
doch wir die
überhaupt
doch einfach
nicht, die vergessen
mal.
Wir einfach. Die, ich brauche die doch gar nicht zurückzahlen, macht da sowieso keinen Unterschied. Das werde ich morgen machen, ja, nur mal, um noch mal einen kleinen Abschluss hier zu greifen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr das macht und wie wir unsere Anfrage an Frau Reiche stellen sollen. Weil ja, ich hab ja jetzt gerade so ein bisschen despektierlich das gesagt, aber wenn man sich das so anhört, dann hört man da schon viel Gas raus. Deswegen tut es mir leid, aber ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr hier wart bei mir im Podcast dabei. Robin, du und Stefan, ganz herzlichen Dank, dass du uns mal über den Blackout in Spanien ein bisschen besser informiert hast, dass die erneuerbaren Energien ja eigentlich eher eine Lösung des Problems sein können, vor allen Dingen mit dem ganzen Batteriespeichern, und dass wir uns keine Sorgen darum machen müssen, monatelang im Blackout zu sitzen. Selbst in Spanien war es ja, glaube ich, nur ein Tag, wo da wenig Strom da war, oder manche Regionen vielleicht auch 2 Tage. Hier in Deutschland kann das nicht passieren. Bin ich sehr froh drum, oder so zumindest nicht passieren, hast du gesagt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr gering, und mit der richtigen Technik ist es fast unmöglich. In diesem Sinne, ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Abo dalassen, teilt diese Videos, verbreitet es weiter an den Diesel-Dieter und die Leute, die ihr kennt. Und dann sehen wir uns bald wieder.
Und an die Gaskarti.
Und die Gaskartis dieser Welt. Ich wünsche euch was. Lasst ein Abo da, sharen, teilen, und bis bald. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.